Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe eine Lieblingsabkürzung. Ist ein bisschen nerdig vielleicht. OZG.
Und?
Online-Zugangsgesetz, weil man da seit Jahren drüber berichtet und seit Jahren tut sich relativ wenig. Da geht es um die Digitalisierung der Verwaltung.
Gibt es das überhaupt noch, das Gesetz? Das wurde doch dann beiseite gelegt, weggelegt.
Es gab das 2.0er. Also es gab erst 2018.
Gibt es denn das noch?
Das erste, und dann sollte das bis Ende 22, 23 umgesetzt sein. Hat nicht geklappt, dann hat man das 2.0 sich überlegt. Da war die Idee, statt über 570 Dienstleistungen zu digitalisieren, hatte man dann das auf ein paar wenige reduziert. Aber man hört relativ wenig davon. Also ich kann inzwischen bei der Stadt Köln digital einen Termin machen und so weiter. Ein paar Sachen gehen, aber ich glaube, das ist noch längst nicht das, was man sich drunter vorstellt.
Nenn mir drei behördliche digitale Dienstleistungen, die ganz großspurig angekündigt wurden und dann in sich zusammengebrochen sind.
Die IKFZ.
Ja, Zulassung, genau. Den Führerschein-App, die war auch mal da, dann wieder nicht da. Ich glaube, der Perso digital gab es auch.
Ja, aber den gibt es ja zumindest, den gibt es zumindest.
Und bei der elektronischen Patientenakte müssen wir auch noch mal schauen, wann die jetzt kommt.
Ja. Wir sehen, es ist noch was zu tun. Wir sprechen heute mit Ibrahim Köran, der von der Agrarwissenschaft irgendwie im E-Government gelandet ist.
Da hat er sich eine Lebensaufgabe gesucht und will das voranbringen. Er arbeitet bei einem quasi Inkubator oder Fonds, der in Startup investiert, die wiederum dann die Behörden digital auf Trab bringen wollen.
Ein schönes Beispiel finde ich eigentlich die digitale Schlaglocherfassung.
Ja, das
ich. Ist mal was Gutes.
Da könnt ihr mal gespannt drauf sein, wie das funktioniert als App.
Ja. Und was sonst noch für Baustellen da sind und was vielleicht auch gut laufen kann, wer weiß. Hört ihr in der neuen Folge und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Ein Nokia 6110.
Ah. Welche App nutzt du am meisten?
Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich immer noch Doom scrolle auf mittlerweile X.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Oh, ich glaube, ich hätte gerne die Superkräfte, die mir mittlerweile ein Startup aus dem Bereich künstliche Intelligenz liefern könnte. Und zwar nicht nur Dinge zu ideaten, sondern auch Dinge dann auszuführen und den entsprechenden Plan dahinter durchzuführen.
Okay, und wer ist aus deiner Sicht so die wichtigste Tech-Denkerin der Zeit?
Oh, im deutschsprachigen Raum bin ich immer beeindruckt von dem, was Nicole Büttner von sich gibt. Mhm. Einfach, weil sie auch eine Executionerin ist. Und sie geht da zum einen mit wirklich visionären Ideen und natürlich einem tollen Netzwerk und Umfeld vor, aber dann auch eben ins Doing.
Das kann ich gut verstehen. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Das ist für mich leider sehr schwer behaftet mit dem, was wir in der Verwaltung erleben. Und die Verwaltungsdigitalisierung, die ist für mich zwar ein Herzensthema, aber auch eins, was einen durchaus mal schwermütig stimmt.
Ja, stimmt.
Auch das können wir verstehen, womit unser Thema heute schon angeteasert ist. Ibrahim Köran ist bei uns. Schön, dass du da bist. Extra nach Köln gekommen.
Hallo.
Vielen Dank.
Ich stelle dich natürlich auch einmal kurz vor. Du hast Agrarwissenschaft studiert. Wie du dann zur Verwaltungsdigitalisierung gekommen bist, können wir dann gleich noch klären. Hast dadurch dann auch in der Türkei und in Italien in landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet. Also auch wirklich wahrscheinlich Felder beackert, sozusagen.
Tatsächlich.
Dann, noch einiges anderes gemacht, bei der Uni Hohenheim unterwegs gewesen, aber vor allem auch eine lange Zeit bei KPMG, dann auch bei PwC, da auch schon der Manager fürs GovTech gewesen und seit April 2024, also noch gar nicht so lange, bist du der Head of GovTech bei der Heliad AG, also GovTech gleich Government
Technology.
So.
Dass man das in einen Begriff packen kann. Aber fangen wir doch gleich mit der Frage an, die du angeschnitten hast. Landwirtschaft und jetzt GovTech?
Also dazu hole ich mal ein bisschen aus. Tatsächlich im ersten Leben in der Landwirtschaft unterwegs gewesen, Agrarwissenschaften studiert, mich auch mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, aber dann vor allem mit dem Strukturwandel auf dem Land. Hm. Und so kam es dann zu einem Masterstudium Public Policy, was ich in Berlin und in Singapur gemacht habe. Und in Singapur war natürlich ein besonders eindrückliches Erlebnis, dass wie reibungslos dort Verwaltung funktioniert und wie digital es funktioniert, verglichen mit der Bürokratie, die ich letztendlich aus dem Uni-Alltag hier in Deutschland kannte. Und das war ein Thema, was mich dann irgendwie gepackt hat und mich auch zu dem Weg in die Beratung des öffentlichen Sektors geführt hat.
Auf jeden Fall ein Thema, wo man Ausdauer braucht und eine Frustrationstoleranz, glaube ich. Bist du damit ausgestattet?
Ich denke schon, sonst würde ich dem Thema auch nicht in der jetzigen Funktion treu bleiben und mich genau auf einen Sektor fokussieren, der zum einen überhaupt keinen Ruf als besonders fancy und besonders lebhaft hat, zum anderen aber natürlich ein sehr, sehr großes Potenzial, die Leben von uns allen zu beeinflussen, Gesellschaft zu beeinflussen und natürlich auch den Rahmen zu schaffen, eine funktionierende Wirtschaft zu haben.
Bei der Recherche fällt auf, du kommst ja aus dem Beratungsgeschäft, da scheint das ein lukratives Geschäft zu sein, GovTech, weil es gibt so viele Studien, Analysen, fast im Monatsrhythmus, von Deloitte habe ich gefunden, von Gartner und was nicht alles. Ne? Also davon, man kann sich totlesen. Hängt das damit zusammen, dass die Politik viel Beratung braucht in dem Bereich?
Die Politik braucht sicher auch viel Beratung. Ja, da gibt es auch etliche, die in dem Bereich unterwegs sind, die vor allem Beratung brauchen oder teilweise auch wirklich helfende Hände. Das ist die Verwaltung, die das dann on the ground umsetzen muss. Mhm. Wir haben sehr viele natürlich Papiere, die erzeugt werden, aber das, worauf es am Ende ankommt, ist die Umsetzung. Das, was am Ende zählt, ist, wie wir auch, wenn wir über Verwaltungsdigitalisierung sprechen, wie wir letztendlich dort auch digitales Angebot, digitale Leistung zu Bürgerinnen und Unternehmen bekommen.
Wir haben hier schon häufiger auch über das Online-Zugangsgesetz gesprochen im Podcast. Das ist ja dann das, was es in der ersten Version, ich glaube mal 2018, gab. Und dann sollte es umgesetzt werden bis 2022, 2023. Wir hatten nicht geklappt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es scheitert dann häufig am Föderalismus und die Kommunen, jeder macht so seine eigene Suppe. Ist ja dann eigentlich aus Beratersicht eine super Sache, oder? Hat man sehr viele Kunden.
Oh, ich glaube ganz sicher, dass da in den vergangenen Jahren auch sehr viel Geld verdient wurde in dem Bereich. In dem Bereich aber auch sehr viel Unterstützung notwendig war. Mhm. Wie man die letztendlich ausgestaltet, ich glaube, das sind auch Themen, die wir gerne später noch vertieft besprechen können, die auch hoffentlich leider im Wahlkampf etwas weniger als von, sagen wir, der Digitalbubble erwartet, aber hoffentlich auch von der neuen Regierung eben bearbeitet werden.
Ich hatte ja gefunden, die Top 10 wichtigsten Technologietrends für Regierungen im Jahr 25. Da steht natürlich ganz vorne KI. Und dann kommt noch ein bisschen Blockchain, interessanterweise in 2, Cybersicherheit und so. Und dann spätestens da fällt mir auf, es gab letztes Jahr, hat man einige Berichte von Kommunen und so weiter, die nicht mehr arbeiten konnten, weil alles lahmgelegt wurde, Cyberangriffe. Wir schaffen es ja nicht mal, unsere veraltete Technologie zu schützen. Und dann wollen wir KI einsetzen. Also mir wird da ein bisschen Angst und Bange. Das möchte ich aber nicht.
Also diese Ransomware-Angriffe, die stattgefunden haben, die bergen ein riesiges Potenzial bezüglich auch Schäden, die verursacht werden können. Ich denke an das Thema kritische Infrastruktur, eben nicht nur Verwaltung an sich, dass ein Bürgeramt lahmgelegt wird, sondern wenn wir hier in den Bereich von Stadtwerken schauen, also Energieversorgung und andere wirklich kritische Infrastruktur, dann ist das Schadenspotenzial enorm. Und deswegen auch der Bedarf, eben Cybersecurity-Leistung auch systematisch einzubringen. Und damit, würde ich sagen, auch die digitale Infrastruktur sicherer zu machen.
Ja, wenn ich kurz noch nachhaken darf, ich meinte halt die Kombination, alles schreit nach KI-Anwendung und will auch und macht auch. Und das heißt sogar, dieses Jahr wollen wir schon die ersten und so viel Prozent. Wir haben noch nicht mal 100% Cybersicherheit geschafft mit dem alten Kram, Kapazitäten, die wir haben. Und jetzt wollen wir schon was Neues draufsetzen und beherrschen noch nicht mal das Alte richtig.
Dem ist so. Ich denke, dass gerade die Potenziale von Generative AI, wenn man sich da auch Studien aus dem vergangenen Jahr anschaut, auch natürlich von Beratern, aber auch von Wirtschaftsinstituten, dann sind da die Potenziale erheblich. Also wir haben Schätzungen, die davon ausgehen, dass man allein in der öffentlichen Verwaltung einen Produktivitätsgewinn von 40% erzielen könnte mit dem Einsatz von Gen AI. Und das ist doch erheblich, vor allem wenn man sich die Herausforderungen auch unserer Verwaltung in den nächsten Jahren anschaut, um jetzt eine PwC-Studie aus dem vergangenen Jahr zu zitieren. Dort wird davon gesprochen, dass eben 1 Million Arbeitsplätze oder Fachkräfte im öffentlichen Sektor in den nächsten Jahren fehlen werden, aufgrund demografischen Wandels etc. Und das kann man am Ende gar nicht anders auffangen, als zumindest mit einem Teil Digitalisierung. Dazu kommen natürlich noch Bedarfe, wie man Organisationsstrukturen angeht, kulturellen Wandel innerhalb der Organisation gestaltet, aber eben auch neue Technologien unbedingt einsetzt.
Da musste ich jetzt aber spontan an einen Vortrag von Miriam Meckel denken, der Professorin, die sich sehr viel mit KI beschäftigt. Ich krieg's bestimmt nicht ganz korrekt zitiert, aber ich meine, sie verweist auf eine Studie Irland, wo man irgendwie gezeigt hat, dass man eigentlich dann 80% weniger Menschen braucht mit KI. Also sehr drastische Zahlen, was nur das Potenzial zeigt. Bevor wir gleich drüber sprechen, was jetzt die Heliad macht, was ist denn jetzt dein, was ist aus deiner Sicht der Status bei der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland? Wo stehen wir?
Also wenn man sich die OECD-Studien anschaut, dann landet Deutschland dort bestenfalls, was die Digitalisierung und auch die Erbringung von digitalen Bürgerinnen-Service angeht, bestenfalls im Mittelfeld. Oft auch im internationalen Vergleich eher im unteren Mittelfeld. Und deshalb würde ich sagen, der Status ist mindestens ausbaufähig. Der gefühlte Kontakt mit der Verwaltung hier im Grunde aus eigener Erfahrung sagt auch, dass es erhebliche Potenziale gibt, die man auch auf eine relativ einfache Art und Weise, so würde man sagen, erschließen kann.
Wie positiv du es noch drehst. Es gibt Potenziale.
Ja, man soll ja auch mal, vielleicht auch mal loben zwischendrin. Ich meine, es wurden Fortschritte in den vergangenen Jahren gemacht, aber insbesondere, wenn wir jetzt das Thema OZG schon angesprochen haben, da hat man sich, glaube ich, von Anfang an vielleicht zu viel vorgenommen. Anstatt sich auf wenige Leistungen zu konzentrieren, hat man gesagt, man macht 575 Bürgerinnen-Service irgendwie digital in der Fläche. Und das ist natürlich viel zu ambitioniert, vor allem auch an der Lebensrealität der meisten Nutzerinnen vorbei.
Jetzt reden wir nicht nur über Bürgerservice-Unternehmen. Da gibt es ja, das Land ist ja riesig. Wir haben so viele Sachen zu machen, von Subventionen, die man beantragen kann, Windräder, die man genehmigen lassen muss und so weiter. Sollten wir denn jetzt die bürokratischen Verhältnisse einfach digitalisieren? Oder müssen wir nicht eigentlich, wie alle Unternehmen das ja immer sagen, Digitalisierung ist ein Prozess, der nicht nur dafür sorgt, dass die Papiere weniger werden, sondern eigentlich die Prozesse anders werden. Also wir haben ja erstmal die Hausaufgabe zu erfüllen, zu entbürokratisieren, um das Wenigere dann zu digitalisieren, oder? Also fangen wir doch bitte erst in 20 Jahren an mit der Digitalisierung, weil so lange brauchen wir, um die Bürokratie abzubauen, oder nicht?
Ja, man neigt ja, glaube ich, in diesem Land zu den 100%-Lösungen. Und das würde dann dafür sprechen, damit noch eine Weile zu warten und das erstmal zu konzipieren und dann auch ein paar Prototypen oder wie auch immer sichere, 100% sichere Leistungen auch anzubieten. Nein, tatsächlich ist es meiner Meinung nach so, dass wir hier erheblichen Druck schon haben, das auch umzusetzen und gleichzeitig aber auch die technologischen Möglichkeiten bereits haben und auch im Inland und in Europa innovative Anbieter von im Grunde Technologien, die auch direkt zur Anwendung gebracht werden könnten.
Was macht jetzt Heliad?
Heliad ist ein börsennotierter Wagniskapitalgeber und hat eben auf dem Balance Sheet einige der großen bekannten Namen in der deutschen Startup-Szene wie Enpal, Finn, Raisin. Und ich bin eben zu Heliad gestoßen, um dort eine Frühphasen-Investment-Strategie im Wagniskapitalbereich aufzubauen, die sich dann mit Unternehmen befasst, die tatsächlich direkt mit dem Staat arbeiten. Und das haben wir uns in drei Säulen gedacht. Eine, die ist im Grunde im Sicherheitsbereich, also innere und äußere Sicherheit. Dazu gehören auch die nun recht in der jüngsten Vergangenheit wirklich an Bedeutung gewonnenen Cases im Bereich Defense und Dual Use. Und dann haben wir eine Säule, in der wir sagen, Public Digital Infrastructure spielt eine große Rolle. Also all das, was an Grundlagentechnologien im Cloud-Bereich, aber auch im EID-Bereich die Voraussetzung schafft, dass Staat digital arbeiten kann.
EID musst du einmal erklären.
EID ist letztendlich die elektronische Identifikation von Bürgerinnen für Services im Bereich beispielsweise elektronische Patientenakte, im Bereich Bürgerinnen-Service und so weiter. Das ist ein Thema. Und die dritte Säule ist das, was wir als Digital Government, also Digital Services bezeichnen, die entweder im Austausch von Daten zwischen Behörden bestehen oder eben in der Erbringung von Leistungen direkt an Unternehmen und Bürger.
Und wie geht ihr dann vor? Dann investiert ihr in solchen Startups und dann müssen die alleine weiterkommen oder habt ihr da Verknüpfung zur Politik?
Versinken dann im Föderalismus.
Und könnt da Türen öffnen?
Wir können da Türen öffnen, in dem Sinne, dass wir die richtigen Sparringpartner für diese Unternehmen an der Hand haben um mit denen gemeinsam eben dann auch eine Go-to-Market-Strategie weiterzuentwickeln, zu schauen, ist das Produkt letztendlich, oder oft, wir reden ja über den Frühphasenbereich, ist das Produkt dann geeignet, auch in einer größeren Anzahl Fälle zur Anwendung zu kommen, und wie, mit welchen Kunden kann man das vielleicht auch beispielhaft mal weiterentwickeln.
Und sind eure Startups dann vor allem in Deutschland aktiv oder dann auch in anderen, von mir aus EU-Ländern, und ist es dann da leichter, vorwärts zu kommen, weil die vielleicht schon weiter sind?
Das EU spricht ein wichtiges Thema an. Wir denken diese Strategie paneuropäisch. Also natürlich schauen wir uns den EU-Binnenmarkt an, schauen uns Unternehmen an in ganz Europa, haben aber aktuell einen Schwerpunkt eben auf die Dachregion und beabsichtigen natürlich, diesen Unternehmen dann auch dabei zu helfen, in Europa zu skalieren. Mhm. Das ist aber gar nicht so einfach. Denn insbesondere im Bereich der Interoperabilität haben wir in Europa garantiert noch Potenziale, wie ich es gerne nenne. Auch das ist in Brüssel bekannt, aber man hat wirklich noch sehr viele unterschiedliche Standards, die in den Verwaltungen Europas genutzt werden. Man hat leider keine einheitliche Vergabepraxis in Europa. Man hat zwar gemeinsame Vergaberegeln und Normen, auf die man sich geeinigt hat, allerdings ist es noch sehr fragmentiert. Mhm. Und da eben auch ein Navigator zu sein oder eine Hilfestellung zu geben, eben ins Ausland zu skalieren, das ist eine der Strategien, die wir anwenden.
Ja, wir haben ja schon in Deutschland nicht mal einheitliche Regeln. Es sei denn, sagen wir mal, es kommt vom Wirtschaftsministerium, obwohl, da wäre ich mir auch nicht sicher, dass dann doch vor Ort dann in Excel-Tabellen wieder gearbeitet wird. Also da wüsste ich nicht, wo man anfangen sollte, um da was zu ändern, dass ein Startup auch eine Chance hat, zu skalieren in dem Sinne.
Ja, es kommt auch noch hinzu, dass wir natürlich viele Incumbents haben. Also es gibt viele Technologie-Provider, die aktiv sind, die auch sehr, sagen wir, sehr kompetitive Produkte anbieten, die auch eine gewisse Marktstellung haben und die auch behaupten möchten. Was unser Ansatz in dem Bereich ist, ist zu schauen, kann man nicht durch sinnvolle Allianzen letztendlich auch jungen Unternehmen helfen, an diesem Markt zu partizipieren und erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen.
Sprich, hast du jetzt gerade Microsoft angedeutet oder
nicht
wegen
nur
Excel? Also,
nicht okay. Ausschließlich.
Aber wir wissen ja, dass, glaube ich, 90% der Behördensoftware ist auf Microsoft-Basis, oder?
Das ist ganz sicher der Fall, dass dann ein großer Anteil an Produkten auch von Big Tech genutzt wird. Und aufgrund der jüngsten Ereignisse, auch im transatlantischen Verhältnis, bekommt dieses Thema digitale Souveränität doch erheblich Auftrieb. Und das ist was, da habe ich auch in meiner Beratungszeit schon mitgearbeitet, durfte im Grunde das Zentrum für digitale Souveränität auch in seiner Entstehung beobachten und denke, dass wir auf verschiedene Säulen da setzen können in Europa. Zum einen haben wir eigentlich sehr gute Technologieentwickler vor Ort. Man muss sie nur befähigen, das heißt auch die mit Kapital ausstatten, und da tut man sich etwas schwer zurzeit. Und zum anderen gibt es immer noch eben die Komponente des Open Source. Und Open Source Software kann auch eine zusätzliche Säule sein, auf der man eben einen Tech-Stack für die Verwaltung aufbaut in Europa.
Also, dass man potenziell komplett unabhängig sein kann, ist das möglich? Also für mich erscheint das noch ein bisschen weit weg.
Wenn man das Thema digitale Souveränität bis zum sozusagen Ende Sourcing der seltenen Erden denkt, dann kommt man dann natürlich in Schwierigkeiten.
Ja gut, dann sind wir jetzt sehr weit, wenn es um die seltenen Erden geht. Aber selbst wenn ich meinen PC oder Laptop hochfahre, dann ist ja noch ein weiterer Weg, sich da souverän zu machen komplett oder zumindest die Alternativen zu haben.
Da, so verstehe ich digitale Souveränität, im Grunde Beschaffungsalternativen zu haben.
Ja, jetzt haben wir bald eine neue Regierung hoffentlich. Stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt Digitalminister. Wenn es einen gibt, was hättest du Hoffnung machen zu können in diesem Amt?
Wenn wir über dieses Thema Digitalministerium sprechen, was ja in sehr vielen Plänen oder auch Gesprächen Erwähnung gefunden hat, was, glaube ich, auch jetzt so ein bisschen durchklingt im Sondierungspapier, dann ist zum einen, wenn ich ein Minister wäre, würde ich mir wünschen, dass ich auch wirklich Kompetenzen habe. Ja? Also dort mal angefangen. Ich denke, man bräuchte so eine Einrichtung, die tatsächlich die Kompetenzen auf der Bundesebene, aber teilweise dann auch eben von der Landesebene bündelt und in einer Organisation zusammenführt. Das ist schon mal dann wünschenswert. Das wäre der Überbau, und ein Ministerium funktioniert dann so, dass da auch so eine gewisse Regelungskompetenz idealerweise ist. Das, was ich aber eingangs auch erwähnte, was immer auch eine wichtige Komponente ist, ist die Umsetzung. Und dafür bräuchten wir eine Art Digitalagentur, die wendig ist, die nicht im Konstrukt eines Ministeriums sich befindet, die vielleicht auch bezüglich der Rekrutierung von Personal eine gewisse Freiheit hat, um auch kompetitiv zu sein, um Talente auch aus der Wirtschaft abwerben zu können, um diesen, ich nenne es mal den Arbeitsmuskel darzustellen, der Verwaltungsdigitalisierung, dann die Projekte und auch die Regelungen eben auch umsetzen zu können.
Spannend ist ja auch, dass so ein paar Namen gehandelt wurden. Du musst jetzt gar nicht sagen, wen du gerne hättest oder so, ne? Aber es wurden zum Beispiel gehandelt Julia Jäkel oder Verena Paus, da tatsächlich mal Leute aus der Wirtschaft und, sag ich mal, von politischer Seite eine Dorothee Bär, die ja auch schon mal Staatsministerin unter Angela Merkel war für Digitalisierung, aber eben vielleicht nicht ganz so die Befugnisse hatte, wie du sie dir jetzt dann wünschen würdest. Aber fändest du das gut, so jemand aus der Wirtschaft, aus der Digital-Bubble, der so ein Amt übernehmen würde, womöglich?
Ich fände das sehr wichtig, dass auch Personen eben aus dieser Digitalbubble, aus der Digitalwirtschaft in irgendeiner Form dort beteiligt sind. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist, wenn man sich diese politische Sphäre ansieht, ist, glaube ich, auch das Verständnis, wie eben Entscheidungsmechanismen auf der politischen Ebene ablaufen und eine Erfahrung im Umgang eben mit den politischen Prozessen.
Und bei dieser Agentur könntest du dir sowas Ähnliches vorstellen wie bei der Bundeswehr, den Bundeswehr Innovation Hub. Kennst du sicherlich, ne?
Ja, der
also ist ja außerhalb der ganzen Generalität agieren können. Kleines Budget zwar, aber das ist eine Nummer größer?
Das ist eine Nummer größer und nochmal mehr auf die tatsächlich eigene Durchführung von Projekten gedacht. Der Cyber Innovation Hub war, glaube ich, sehr erfolgreich in den vergangenen Jahren. Da haben wir eine Vielzahl auch wirklich mittlerweile bedeutsamer Player im europäischen Defense- oder Dual-Use-Startup-Umfeld, die tatsächlich durch den Cyber Innovation Hub erheblich gefördert wurden und da auch hervorgegangen sind. Mhm. Ich glaube, der Cyber Innovation Hub hat natürlich, also Cyber Innovation Hub der Bundeswehr hat natürlich noch einen geringfügig anderen Scope, als man so eine Digitalagentur denken würde, die dann tatsächlich irgendwie nochmal so die breiteren Verwaltungsprozesse angeht. Ja, und der Cyber Innovation Hub selber, so sehe ich auch die Projekte, die aktuell vorgestellt werden oder die auch vorgestellt wurden im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort konnte ich das vor Ort nochmal sehen. Da gab es schon sehr, sehr spannende, aber auf der anderen Seite doch sehr im Feld liegende Projekte.
Sag mal ein Beispiel von einem Startup, wo du sagst, das ist wirklich so ein Musterbeispiel, in das ihr investiert habt, was jetzt tatsächlich vielleicht auch schon im Einsatz ist, wo man den Nutzen richtig sieht.
Also wenn ich jetzt unabhängig, ob wir da investiert haben oder nicht, ein Startup nennen könnte, was aus Deutschland in dem Bereich besonders erfolgreich war, dann ist das wahrscheinlich Vialytics. Vialytics bietet im Grunde eine AI-enabled Plattform an, eine App, die auf Kommunalfahrzeugen mitfahren kann und dann den Zustand der Straßen tatsächlich analysiert und es damit den Kommunalverwaltungen erheblich vereinfacht, im Grunde die Wartung oder Instandsetzung von Straßen vorzunehmen. Und das hatte nicht nur in Deutschland Erfolg, sondern ist erfolgreich dann nach Frankreich gegangen und nicht zuletzt auch in die USA.
Also so einfach, dass jeder Behördenmitarbeiter kriegt die App aufgespielt und fährt zur Arbeit hin und her und dann...
Ja, oder eben auf den Kommunalfahrzeugen wie beispielsweise
Ordnungsamt,
Müllabfuhr, all dem, was da eben auf den Straßen sich bewegt. Und das es klingt erstmal simpel, aber ist eben eine skalierungsfähige Lösung gewesen, die dann auch wirtschaftlich funktioniert hat und vor allem aber auch einen Public Value hatte, also einen spürbaren
Einfluss. Muss man dann mit dem Auto durch Schlaglot durchfahren, damit es schön rumpelt und dann ist das Auto zwar kaputt, aber die App
so
hat
eine Rumpelskala von 1 bis 10.
So ähnlich. Ja. Also Computer Vision ist das Wort, glaube ich, was dann eben mit einem KI-Algorithmus ausgestattet, das sehr, sehr, sehr gut mappen kann.
Ja, witzig. Ich stelle mir vor, sowas kann ich mir noch halbwegs gut vorstellen. Gehe ich so ins Amt und sage dem Oberamtsmenschen da, guck mal hier. Guck doch mal. Aber es gibt ja komplexere Fälle, ne? Da muss ein Computer erneuert werden oder eine Software aufgespielt werden und schon geht das Theater los. Ich habe so viele Stakeholder, die, ach, wir haben das schon immer mit Excel gemacht oder hier mit Papier und Bleistift. Warum soll man da jetzt was ändern? Also die zu überzeugen ist ja wahrscheinlich immer ein Riesenritt. Und der nächste Vorgesetzte will auch noch mitreden, befürchte ich.
So ist es tatsächlich in einer Vielzahl der Fälle. Also die ersten Aufträge sind, glaube ich, für diese Unternehmen die schwierigsten. Mhm. Hat man erstmal eine gewisse Reputation oder auch eine gewisse Art der Referenzen aufgebaut, werden dann auch die zukünftigen Prozesse in der Beschaffung einfacher. Das ersetzt aber natürlich nicht ein gutes Produkt, mit dem man dann auch in der Demo oder in auch einem Proof of Concept überzeugen kann.
Ja, der Faktor Mensch ist immer wichtig. Jetzt dieses Schlaglochbeispiel, da ist der Anwender ja im Endeffekt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von einem Amt, von einer Kommune, was auch immer. Die muss man erstmal überzeugen und mitnehmen. Aber es gibt natürlich auch Anwendungen, die dann mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommen. Und da ist dann ja der nächste Knackpunkt, das Vertrauen zu schaffen wahrscheinlich.
Ja, da geht es aber vor allem dann auch um Dinge wie Nutzer oder Nutzenfreundlichkeit.
Ja, irgendwann, wenn ich mit einer KI telefoniere, will vielleicht auch nicht jeder.
Danach könnte es ja aussehen, beispielsweise im Bereich der Behördenruf Nummer 115. Da läuft das ja bereits, dass man eben das, was dann früher die Durchwahl oder Durchschaltung zum nächsten Amt letztendlich war, dass das übernommen werden wird in der nahen Zukunft eben von einem KI-gesteuerten Agenten.
Aber merkt man dann, dass das ein Vertrauensthema da ist? Oder ist eigentlich, wenn es gut benutzbar ist und die, weiß ich nicht, Userfreundlichkeit ist gut, alles klappt, dann sind alle zufrieden und dann ist das am Ende egal?
Ich glaube, wir sind im Bereich der Digitalisierung auch immer noch in einem Bildungsthema. Jüngste Studie der Initiative D21 hat gezeigt, dass im Grunde der Bildungsbedarf enorm ist, weil nur ungefähr 49% der Befragten, das waren Menschen ab 14 Jahre, als sicher im Umgang mit digitalen Basisdiensten bezeichnen würden. Und da glaube ich, da müssen wir ran als Gesellschaft und da auch gemeinsam was erreichen, weil nur dadurch kann man im Grunde Vertrauen schaffen, dadurch kann man natürlich den sicheren Umgang schaffen, das betrifft auch Themen wie Desinformation etc. Und da muss man, glaube ich, wirklich nochmal in der Tiefe ran.
Um das Geschäft auszubauen, wäre es natürlich schön, wenn man in Deutschland so einheitliche, hat man vorhin auch drüber gesprochen, Richtlinien oder Möglichkeiten hätte. Und das haben wir natürlich nicht, das haben wir in Corona schon gesehen. Die Umsetzung der Termin machen bei der Impfung und so, das war ja überall was anderes. Ne? Jeder hatte sein eigenes Tool oder was auch immer. Was würdest du dir da wünschen? Lieber alles zentral steuern? Wir geben jetzt alles vor, weil von der ID, also von dem Wallet für den Personalausweis demnächst oder dass wir alles am besten in einer Plattform haben und auf Wiedersehen, wäre das schönste Modell für die Wirtschaft oder versteht man, dass die Kommunen immer überall mitreden wollen und am liebsten was Eigenes hätten?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Kommunen da Gegner wären, weil die letztendlich ja wirklich die vordere Front, auch das Frontend zu den Bürgerinnen darstellen. Das heißt, ich würde sagen, es ist wünschenswert, eine App zu haben und in anderen Ländern ist das auch tatsächlich so. Wenn wir in die Ukraine schauen, die haben tatsächlich ihre Gemeinwesen in einer App organisiert und haben das erfolgreich durchgeführt. Das ist in Singapur genauso, in Dänemark ähnlich. In den Emiraten ist man auf dieser Spur und das wird sehr, sehr gut angenommen. Es vereinfacht Wege, es spart Zeit.
Das ist überall gleich, ne? Für den Bürger ist das ja auch einfacher.
Ich glaube, sowas stärkt auch das Vertrauen in den Staat am Ende. Wir kommen ja zu einem Punkt, an dem es darum geht, wird der Staat als handlungsfähig wahrgenommen? Ja? Oder macht es mir nur Sorgen? Sind Behördengänge, sind die einfach nur lästig oder kann ich sie so wie alle anderen Dinge, vom Banking bis zur, wir haben über die Krankenversicherung geredet, vom Banking bis dahin, bis zur Bestellung letztendlich bei einem Lieferdienst, kann das alles digital und letztendlich barrierefrei durchführen.
Bin auch noch beim Thema Vertrauen. Wir nehmen jetzt knapp 3 Wochen nach der Bundestagswahl auf. Ich glaube, heute eben kam noch so eine Einmeldung, dass BSW will eine Neuauszählung haben, der Wahlstimmen. Und in den USA haben wir ja schon 21 was, ne, gesehen, was Donald Trump gesagt hatte, die Wahl ist gestohlen und Tote haben gewählt und solche obskuren Dinge, die gesagt wurden, sprich Wahlen und Vertrauen wird ein immer größeres Thema. Inwieweit kann da Technologie vielleicht helfen für ein Wahlsystem in Zukunft, wenn wir eben dann vielleicht nicht mehr auf Zettel und Papier angewiesen sind, aber dann ist das Thema Vertrauen ja nochmal größer, weil dann kommt die Komponente Technologie rein, die für Vertrauen vielleicht sorgen kann, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
Ja, das gab es ja mal mit eben den Wahlmaschinen, was man dann aber wieder zurückgenommen hat. Das ist tatsächlich ein hochsensibler Prozess, aber auch der ist in einigen Ländern zumindest schon auf kommunaler Ebene eben umgesetzt im digitalen Raum. In Estland beispielsweise ist meines Wissens nach auch die Wahl auf Landesebene möglich über eben Digital Voting. Da ist immer die Frage, wie das Vertrauen ist, und wird immer Stimmen geben, wie wir es jetzt haben, die im Grunde eine Wahl anzweifeln. Und dennoch sehe ich ein großes Potenzial drin, dass eben durch die Anwendung und die verantwortungsvolle Anwendung auch von neuen Technologien wie GenAI eben das Vertrauen eher gestärkt wird, als dass es erschüttert wird.
Glaubt ihr ernsthaft, dass in den nächsten 30 Jahren wir in Deutschland digital werden? Nee.
In 30 Jahren? Das ist ja noch...
Das ist nun ja, echt was hin, ja.
Weil ich glaube es nicht. Also,
10 nicht, aber in 30?
Elon Musk hat uns ja dafür gelobt, dass wir so schnell ausgezählt haben in 6 Stunden.
Während uns J.D. Vance ja als gelähmt bezeichnet hat auf der Munich ja, Security Conference.
Vor allem, außer in Berlin ging eigentlich... Die waren ganz gut über die Bühne. Ne?
Da hatten wir tatsächlich ein Problem.
Aber wir korrigieren diese Probleme ja dann, wenn sie auftreten.
Ja, ich hätte bei der Cyber, irgendwo war doch mal in Bayern, hatten zwei Hacker. Das war das System, was da mal getestet wurde. Da wurde mal so ausgehebelt, also rausgefunden, wie man das beeinflussen kann. Und das schürt dann kein Vertrauen, fand ich. Also das... Muss man daran arbeiten, ne?
Ja, Ibrahim, ich würde sagen, wir haben einen ziemlich umfassenden Einblick bekommen. Vielen Dank dafür und wir drücken die Daumen, dass es jetzt in der neuen Legislatur vorwärts geht. Damit dann ja auch für euch. Ja. Womöglich.
Dankeschön. Das wünschen wir uns sehr. Vielen Dank.
Dankeschön.